Ja, hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Folge 8. Wir gehen schnurstracks auf die Folge 10 zu, was mich sehr freut. Dennoch kommt es gerade, wie die Bahn so schön sagt, zu Verzögerungen im Betriebsablauf. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich momentan in der heißen Phase von zwei Projekten stecke. Und auch an der anderen Front, die ich so zu beackern habe, gerade etwas vor wichtigen Terminen stehe. Deswegen hat sich das hier alles ein bisschen nach hinten raus verzögert. Ich hoffe aber, dass das dann ab Mai auch wieder ein bisschen regelmäßigerer Veröffentlichungsrhythmus wird und dass wir dann auch schnell die Nummer 10 und die Nummer 20 hinter uns bringen. Naja, man soll sich ja immer schöne Ziele stecken. Also ich denke, ab Mai dürfte ich dann wieder auf jeden Fall regelmäßig zweiwöchentlich, ich versuche aber auch wöchentlich zu veröffentlichen, dann wieder so es denn die Newslage zulässt. Die Newslage derzeit lässt es auf jeden Fall zu, denn seitdem ich das letzte Mal etwas veröffentlicht habe, das war am 20. März, das ist jetzt also knapp oder ein bisschen über einen Monat her, da ist allerlei passiert. Dennoch will ich versuchen, mich heute ein bisschen auch kurz zu fassen, also es nicht allzu lang werden zu lassen. Ich habe so ein paar Punkte auf der Liste, von denen wir aber einige sicherlich auch relativ schnell abhandeln werden. So viel dazu. Heute starten wir mal entgegen der sonst sich eingespielten Reihenfolge einfach mal direkt mit dem Thema Open Access. Denn da hat sich einiges getan, beziehungsweise da hat sich etwas getan, was auch zu großen Diskussionen auf den jeweiligen Mailinglisten und auch in Blogposts geführt hat. Denn es wurde bekannt, dass der Verlag Elsevier, man kennt ihn durchaus in diesen Kreisen, ist der Verlag, gegen den der große Boykott letztes Jahr lief, der dadurch halt zumindest zur Bekanntheit gekommen ist, was seinem Ruf natürlich nachträglich eher nicht sonderlich zugute kam. Jedenfalls hat Elsevier Anfang April, ich glaube, die ersten Berichterstattungen gab es auf TechCrunch am 8. April, beschlossen, das Literaturverwaltungsprogramm Mendeley zu kaufen, beziehungsweise die Firma zu kaufen, die ja, ich glaube, in London und New York sitzt. Mendeley ist, wie schon gesagt, ein Literaturverwaltungsprogramm, was man sehr, sehr gut da halt hernehmen kann, um seine Literatur, seine referenzierte Literatur, die man in seinen eigenen Artikeln referenzieren möchte, zu organisieren. Kann man auch bestens mit den bekannten und großen und weit verbreiteten Textprogrammen verknüpfen. Also es gibt ein Plugin für Word und LibreOffice heißt das jetzt, glaube ich, also das frühere OpenOffice. Was man aber vor allen Dingen damit sehr, sehr gut tun kann, ist seine Referenzen und seine Paper, die man da drin archiviert hat, nicht nur bereitzuhalten, zu organisieren, sie entsprechend als Zitationsliste oder Literaturliste in seine Paper mit einfließen zu lassen, sondern man kann sie auch austauschen. Das Ganze hat also so ein bisschen einen sozialen Netzwerkcharakter. Man kann sich dort mit anderen Wissenschaftlern oder mit anderen Nutzern, müssen ja nicht unbedingt Wissenschaftler sein, vernetzen. Und kann sehen, was in deren Referenzlisten, was in deren Literaturlisten so alles, was es da so alles gibt. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Funktionalitäten. Es gibt auch ein Bookmarklet, was es ermöglicht, bibliografische Informationen halt von Online-Bibliothekskatalogen in die eigene Bibliothek zu implementieren oder zu importieren. Also man konnte da auch bibliografische Informationen direkt von Google Scholar oder von PubMed in das Programm schmeißen über das Bookmarklet. Der PDF-Viewer, der dabei ist in dieser Suite, konnte halt auch dafür benutzt werden, Text zu markieren und zum Notieren. Es gab eine ganze Reihe von Zitationsstilen, die unterstützt wurden. Man konnte, was ich ein ganz nettes Feature fand, man konnte bibliografische Angaben halt auch für andere Nutzer freigeben, auch als RSS-Feed, was ganz lustig ist. Also das ist recht umfangreiches Angebot gewesen an Technologien, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber an Funktionen. Und Mendeley hat halt immer so ein bisschen unter dem Schlagsatz oder unter dem Motto gestanden, auch so ein bisschen das Last.fm für die Wissenschaft zu werden. Also dieses Last.fm ist ja auch so ein Netzdienst für das Hören und auch das Austauschen von Musik, wobei da keine Dateien ausgetauscht werden, sondern quasi Playlisten ausgetauscht werden, was man denn gehört hat. Und jedenfalls hat Elsevier Anfang des Monats bekannt gegeben, Mendeley gekauft zu haben. Ich habe es zuerst gelesen bei TechCrunch. Es stand ja schon ein bisschen länger im Raum. Also es gab Gerüchte, dass das bevorstand, wurde auch schon ein bisschen länger auf den entsprechenden Mailinglisten diskutiert, was dann passieren wollen würde. Jetzt steht es fest. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile das Ganze auch publiziert wurde. Aber es wurde gedeutet, dass es irgendwo zwischen 70 und 100 Millionen Dollar da über den Tisch gegangen sind. Und jetzt ist natürlich genau die Frage, also wahrscheinlich hat Elsevier Mendeley gekauft, um so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, Greenwashing zu betreiben, aber es war sicherlich, also offiziell war es sicherlich der Grund, um so ein bisschen offenen, sozialeren Touch mit in diesen Verlag wieder reinzubringen, der ja doch, dessen Reputation ja doch nach dem deutlich bemerkbaren Boykott von vielen, vielen Wissenschaftlern gelitten hatte, das jetzt einfach so ein bisschen aufzupolieren. Inwieweit sie das wirklich nutzen werden, inwieweit sie einen offenen Charakter, den Mendeley ja jetzt hat, weiterhin unterstützen oder inwiefern sich das ändern wird und in welche Richtung das ändern wird, ist zum derzeitigen Zeitpunkt fraglich, aber hoch diskutiert. Und ich glaube, es gab da diverse Blogposts, von denen ich auch bei weitem nicht alle gelesen habe. Aber vorweggenommen sei noch gesagt, dass es ja nicht die einzige Aktion in der Hinsicht war, sondern dass es ja bereits vorher auch Verlage gab, die sich Mitstreiter von Mendeley oder Wettbewerber von Mendeley gekauft haben. Als Beispiel sei da Thomson Reuters genannt, die mit EndNote einen ähnlichen Dienst wie Mendeley im Portfolio haben. Andere sind da die American Chemical Society, die sich Collective Wisdom unter den Nagel gerissen haben. Das ist ein ähnliches Referenzmanagement und sie nennen sich selbst Research Productivity System, die im Grunde das Ähnliche erlauben, was auch Mendeley im Portfolio hat, im Funktionsportfolio. Dann haben wir Nature Publishing Group, die ja, wie ich in der letzten Folge berichtet habe, sich das Frontiers Magazine oder die Frontiers Networking Plattform gesichert haben. Ja, und so hat jeder große Verlag so seine Tools mittlerweile im eigenen Hause versammelt. Jetzt ist halt die Frage, was Mendeley, und das klang ja vorhin schon durch, damit macht und was uns sozusagen noch bleibt an Tools, die noch nicht großartig in der Hand von Verlagen sind. Also Ross Mounts, den man ja in der Open Science Szene auch durchaus kennt, hat das ganz treffend getwittert, wie ich fand. Der fragte nämlich, so Springer have papers, Elsevier have Mendeley, ACS have Colwiss, NPG have Frontiers, where are the open tools? Na, also das ist sozusagen genau die Frage. Wenn diese ganzen Tools jetzt in der Hand von den Verlagen sind, die mal mehr, mal weniger glaubhaft an so einer Open Access, Open Science Schiene auch interessiert sind, was ist dann noch das Tool, was frei von Verlagsinteressen auf dem Markt besteht? Und ich habe mir da jetzt in der letzten Zeit nochmal was angeguckt. Es gibt halt noch Tools, die offen sind. Da ist zum Beispiel BibDesk zu nennen. Das ist jetzt speziell für den Mac ein offenes Projekt, was auch auf SourceForge gehostet wird und dementsprechend kostenfrei ist zum Download. Das habe ich jetzt noch nicht großartig ausprobiert, aber ich habe mich daran erinnert, dass ich schon seit langer Zeit auch einen Account für Zotero habe. Und Zotero ist genau das im Prinzip, was auch Mendeley ist. So ein Referenzmanagement-Tool zum Sammeln, Verwalten und Zitieren aus unterschiedlichen Online-, aber auch Offline- und PDF-Quellen. Kommt plattformübergreifend daher, ist also auf verschiedenen Betriebssystemen einzusetzen. Gibt mittlerweile auch für Browser dann Plugins. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eins für den Firefox und für den Chrome gibt. Ich glaube, aber auch Safari ist mittlerweile da abgedeckt. Und Zotero ist also, wie gesagt, auch so ein recht umfangreiches Literaturverwaltungsprogramm. Unterstützt auch die Bearbeitung von bibliografischen Angaben, insbesondere von wissenschaftlichen Publikationen. Erlaubt auch das Zusammenstellen von Literaturlisten. Ist meines Erachtens nicht ganz so nett gemacht wie Mendeley, aber durchaus ähnlich und sicherlich den Blick wert. Das ist sozusagen das, was ich jetzt mal parallel dazu ausprobiere, wobei es halt auch fragwürdig ist, inwiefern sich Mendeley da verändern wird. Das, was mir auch so ein bisschen sauer aufstößt, ist etwas, was einer der Mendeley-User auch sagt, Tim Poisseau, der einen Blogpost dazu geschrieben hat, also auch zu diesem ganzen Übernahmethema. Und den besonders, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, den besonders stört, dass halt Elsevier jetzt den Zugriff auf die Daten von Mendeley und damit halt auch auf die Daten von Forschern und Institutionen bekommt. Und das ist etwas, was ihm halt wirklich sauer im Magen liegt und durchaus nachvollziehbar ist. Es ist aber, wie gesagt, es gibt nicht nur negative Meinungen dazu, sondern es gibt auch Leute, die da durchaus eine positive Erwartungshaltung draus lesen können. Vor allen Dingen natürlich auf der Seite von Elsevier. Also wer da einen Überblick drüber haben will, auch Beatrice Lugger hat einen zusammenfassenden Artikel auf ihrem Blog bei den Zalogs geschrieben, schreibt ja auf dem Blog Quantensprung und legt da nochmal so verschiedene, sowohl die Entwicklung da, als auch verlinkt sie auf verschiedene Beiträge. unter anderem ja auch auf den Beitrag von Jason Hoyt, der früher R&D-Manager bei Mendeley war und seit Anfang an mit dabei war, der dann Mendeley verlassen hat und das Open Access Journal PeerJ gegründet hat, über das ich hier vor zwei oder drei Folgen berichtet habe. Und der auch einen längeren Blogpost dazu geschrieben hat, warum er Mendeley verlassen hat und PeerJ gegründet hat und was so seine Gedanken zu dieser Elsevier und Mendeley-Nummer sind. Also da kann man bei Beatrice Luger auf jeden Fall auch noch eine Menge Input finden. Ich stehe dem Ganzen eher ein bisschen skeptisch gegenüber. So richtig weiß ich gar nicht genau, ist so eher so ein Bauchgefühl. Aber das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Namen Elsevier. Ich habe da einen kurzen Beitrag von Björn Brems zugelesen und der hat einen sehr, sehr schönen Absatz geschrieben, der so ein bisschen auch das wiedergibt, was ich so im Gefühl habe. Und den will ich einfach kurz als Abschluss dazu nochmal mit hier reinbringen. Und zwar hat Björn geschrieben, "What we see now appears to be a company, Elsevier, that is largely and rightfully vilified in the scholar community, trying to use, inter alii, a popular community tool to turn the tide of bad PR. Given the track record of Elsevier, it remains to be seen how well this equivalent of Japanese whalers buying the Sea Shepherd or Exxon buying Greenpeace will work out for the firm." Das ist also ein durchaus sarkastischer Schlag in Richtung Elsevier, aber das ist halt genau auch so ein bisschen das Gefühl, was ich mit mir rumtrage in Bezug auf die Sache. Aber wir werden sehen, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Vermeintlich gute Nachrichten gab es aus Deutschland, denn dort hat Anfang des Monats das Bundesjustizministerium in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Kabinett den Entwurf zum Zweitveröffentlichungsrecht verabschiedet hat. Über das Zweitveröffentlichungsrecht bzw. den Referentenentwurf dazu habe ich in der vergangenen Folge, in der Folge 7 des Open Science Radio, schon was gesagt. Das verlinke ich auch gerne nochmal. Dieser Entwurf ist jetzt durch und angenommen durch das Kabinett. Allerdings gibt es da so ein paar Einschränkungen oder Beschränkungen vielmehr, die da mitschwingen. Unter anderem gibt es eine Passage, auf die der Heinz Pampel vom Wispap-Blog hinweist. Und da zitiere ich einfach mal. "Irritierend ist die Fokussierung des Zweitveröffentlichungsrechts auf Forschungstätigkeiten, die im Rahmen der öffentlichen Projektförderung oder an einer institutionell geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung durchgeführt werden." Heinz schreibt halt weiter dazu, dass es dass dann anscheinend Publikationen, die zum Beispiel im Rahmen von Forschungsprojekten entstehen, die Hochschulen selbst finanzieren, von diesem Zweitveröffentlichungs- oder Zweitverwertungsrecht nicht betroffen sind. Und er zitiert weiter aus diesem aus der Pressemitteilung. "Der Anwendungsbereich des Zweitveröffentlichungsrechts ist auf diese Bereiche beschränkt, da hier das staatliche Interesse an einer Verbreitung der Forschungsergebnisse besonders hoch ist." Also eigentlich müsste das Interesse des Staates an der Verbreitung von Forschungsergebnissen, egal aus welchem Bereich, hoch sein. Insofern verstehe ich diese Argumentation nicht ganz. Aber nun gut, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich will einfach kurz noch drei Blogposts dazu aufzeigen, die definitiv lohnenswert sind. Also gerade schon erwähnt, der Post auf wispap.net von Heinz Pampel, der auch so ein paar Reaktionen und Bewertungen um diese Pressemitteilung gesammelt hat und die in dem Artikel unten verlinkt. Dann hat sich Leonard Dobusch auf netzpolitik.org dazu geäußert, beziehungsweise das als Aufhänger genommen, denn er hat im Rahmen von einer Veranstaltung der FDP-Bundestagsfraktion zum Thema Urheberrechte im Netz stärken diskutiert, und zwar mit Dr. Bernhard von Becker vom CH Beck Verlag über das Wissenschaftsurheberrecht. Und er hat bei netzpolitik.org seine Eingangsstatements mal verschriftet, die sich gerade mit dem Wissen um diesen Kabinettsentwurf sehr interessant lesen lassen. Und als letztes seien hier noch auf einen Beitrag von Bernd-Christoph Kemper bei Archivalia, im Archivalia-Blog hingewiesen, der in einem sehr, sehr ausführlichen, sehr detaillierten Blogpost sich diesem Referentenentwurf mal gewidmet hat und schon in der Überschrift so ein bisschen deutlich macht, wie er dazu steht, denn die heißt: Urheberrecht, BMJ schränkt das geplante Zweitverwertungsrecht weiter ein, Referentenentwurf verschlimmbessert. Ja, also da kann man sich an diesen drei Stellen, kann man sich da sehr ausführlich drüber informieren und sich das Ganze mal anschauen und selbst bewerten, wie gut oder schlimm oder schlecht das Ganze ist. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei Open Access. Ich hatte ja in der letzten Episode auf ein paar Open Access-Studien hingewiesen. Auch jetzt ist wieder eine Studie erschienen. Und zwar hat die Taylor Francis Group eine Studie durchgeführt, die an alle Autoren verschickt wurde, oder die Befragung wurde an alle Autoren verschickt, die 2011 in der Taylor & Francis Journal Group publiziert haben. Darunter zählt meines Erachtens auch Routledge, durchaus bekannter Verlag. Also mir bekannt zumindest aus Monografien. Und die Studie ist jetzt erschienen unter dem Namen Open Access Survey Exploring the Views of Taylor and Francis and Routledge Authors. Es zeigt sich hier so ein bisschen nicht ganz so ein eindeutiges Bild. Also es wurden ganz, ganz viele Fragen gestellt, ganz, ganz viele Faktoren abgefragt. Es muss man einfach mal reingucken. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Zuspruch, es gibt so eine Frage, die formuliert ist: Open Access offers wider circulation than publication in a subscription journal. Hier stimmen halt der Aussage nur 38% stark zu, immerhin 33% stimmen noch zu. Also da sind wir bei 70%, also etwas über zwei Drittel, die dem Ganzen positiv zustimmen würden. Das könnte mehr sein, meines Erachtens, besonders der Punkt, dass man stark zustimmt. Aber naja, darauf will ich auch gar nicht hinaus, denn später in der Studie gibt es etwas ganz Interessantes, meines Erachtens, und da wurde so ein bisschen dazu befragt, wie denn eigentlich der Grundgedanke von Open Access, einer der Grundgedanken von Open Access zum Tragen kommt, nämlich nicht nur der des freien Zugangs, sondern vor allen Dingen der des Wiedernutzens. Ja, also das, was in der englischsprachigen Literatur als Reuse betitelt wird und ja mit Creative Commons Lizenzen beispielsweise auch klar beabsichtigt ist. Also kommt natürlich auf die Lizenz an. Und da zeigt sich ein für mich recht erstaunliches Bild und auch so ein bisschen ein unverständliches Bild. Denn hier zeigt sich deutlich, dass Autoren anscheinend doch ein Problem damit haben, die Kontrolle abzugeben über ihre Werke. Und das finde ich irgendwie erstaunlich, denn es wurde zum Beispiel gefragt, Oder ein Satz war, my work to be reused in any way. Also das ist sozusagen die Aufgabe der vollständigen Kontrolle. Und hier zeichnet sich echt ein uneiniges Bild. Also hier haben wir eine starke Zustimmung nur von 18%, immerhin noch Zustimmung von 22%, eine mittlere Position, die weder Zustimmung noch Ablehnung ist, von 18%, eine Ablehnung von 20% und eine starke Ablehnung von 21%. Also es ist sehr gleich verteilt. Und damit ist auf der Skala der Bewertung sozusagen auch eine Gleichverteilung. Und das verstehe ich, das erschließt sich mir nicht so richtig. Also von der Methodik her schon, aber das erschließt sich mir von den Beweggründen her nicht. Das sieht man auch, wenn man die kommerzielle Nutzung gegen eine nicht kommerzielle Nutzung stellt. Hier ist auf jeden Fall eine Nutzung oder das zur Verfügung stellen zur Nutzung in nicht kommerzieller Weise bevorzugt, nämlich von 34% starker Zustimmung und 34% nur Zustimmung. Also hier sind wir auch wieder bei 70%, die das Ganze bejahen, eine nicht kommerzielle Nutzung. Und dann wurde das Gegenstück abgefragt, die kommerzielle Nutzung. Und hier zeichnet sich mit 43% starker Ablehnung und dann nochmal obendrauf 24% eine Ablehnung. Also ein sehr, sehr deutliches Bild, dass viele Autoren mit einer kommerziellen Nutzung ihrer Ergebnisse überhaupt nicht einverstanden sind. Das Ganze kann man dann auch in der Bewertung der einzelnen Lizenzmodelle von Creative Commons sehen. Also hier ist die Lizenz CC BY NC-ND, also die Attribution Non-Commercial No Derivatives. Das ist die Lizenz, die vorschreibt, dass man das weitergeben darf unter der Kennzeichnung der Quelle für eine nicht kommerzielle Nutzung und für eine Nicht-Abwandlung. Das ist die Lizenz, die mit 71% Zustimmung am meisten als sozusagen als Standardmodell der Veröffentlichung gewählt wurde, wohingegen eine Lizenz zum Beispiel, die kommerzielle Nutzung erlauben würde, das ist beispielsweise die CC BY, also die Creative Commons Lizenz, die nur vorschreibt, dass man die Quelle deutlich macht oder kenntlich macht, die wird nur mit 15% positiv bejaht. Also hier zeichnet sich einfach ein Bild in dieser Studie, dass die Weiternutzung doch erheblich eingeschränkt ist, besonders die Weiternutzung in kommerzieller Art und Weise. Und genau das ist der Punkt, an dem mein Verständnis auch so ein bisschen aufhört, weil ich verstehe die Beweggründe nicht. Meines Erachtens ist einer der großen Chancen für einen, auch für einen wissenschaftsgetriebenen, getriebene positive Fortentwicklung einer Gesellschaft, die das wissenschaftliche Ergebnisse den Transfer in die Wirtschaftswelt erfahren, also in Produkte irgendwann gebracht werden, die am Markt existieren können und die nur so auch der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Und genau an dem Punkt verstehe ich halt nicht, warum die Einschränkung da ist, dass die wissenschaftliche oder dass die Nutzung im kommerziellen Rahmen nicht gegeben ist. Das ist auch so ein bisschen die Argumentation, die wir bei in den vergangenen Wochen in Open Data Projekten des Bundes sahen. Es wurde ja eGov Data, glaube ich, gelauncht, die nicht nur nicht die Creative Commons Lizenzmodelle nutzen, sondern eine eigene Lizenz geschaffen haben, die Deutschland Lizenz, muss ich nochmal genauer nachschauen. Und auch da war im Vorfeld des Launches schon eine Diskussion, ob Non-Commercial Use überhaupt eingeschränkt werden sollte, weil es ist ja in der Tat Sinn und Zweck, wenn Daten veröffentlicht werden, diese auch Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die dann wiederum innovative und intelligente Produkte darum strecken. Und genau das verstehe ich halt bei vielen Wissenschaftlern nicht, warum da eine Vorbehalt gegenüber finanzieller Nutzung besteht. Naja. Das ist jedenfalls, war für mich vielleicht nicht erstaunlich, aber nochmal augenöffnend. Also ich kann es durchaus empfehlen, da mal reinzuschauen in diese Studie. Das PDF verlinke ich dazu. Und dann sollte man sich, glaube ich, einfach selber dazu ein Bild geben. Nochmal ein kleiner Teaser in eigener Funktion. Dieses Blog hier, beziehungsweise dieser Podcast hier, wie auch alle meine anderen Podcasts, steht beispielsweise unter einer Creative Commons CC BY SA Lizenz, also die Lizenz, die nur vorschreibt, dass die Quelle genannt wird namentlich und das unter gleichen Bedingungen weitergegeben wird. Also hier ist auch beispielsweise, wäre hier auch eine Abwandlung oder auch eine kommerzielle Nutzung dieses Podcasts möglich. Also sollte es irgendwann mal so hochqualitativ werden, dass irgendein Radiosender, der zwischenzeitlich auch Werbung spielt, hier was von sich nehmen will, dann ist mir das auch recht. Naja. So denkt vielleicht nicht jeder, oder ich vermisse da irgendeinen Punkt, der mir noch nicht so ganz klar ist. Gern in die Kommentare, falls da irgendwas an Redebedarf ist. Ja, kommen wir als Abschluss aus dem Bereich Open Access nochmal zu einem der großen Verlage, nämlich zur Nature Publishing Group. Dort gab es ein Special, eine Spezialausgabe des Nature Magazines, die sich unter anderem oder die sich vor allem der Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens gewidmet hat. Das Ganze ist erschienen unter The Future of Publishing, a New Page, und ist kurz notiert auf der Website mit A Special Issue of Nature Looks at the Transformation Taking Place in Scientific Publishing. Das sei also hier eindeutig nochmal empfohlen. Das ist eine ganze Reihe von Artikeln, die in diesem Special erschienen sind, die alle online zu finden sind und einiges an interessanten Informationen bereithalten. Ja, kommen wir einfach zum nächsten großen Themenkomplex, Open Science. Wir bleiben aber bei der Nature Publishing Group. Die haben nämlich Anfang April bekannt gegeben in einer Pressemitteilung, dass es in Zukunft ein Datenportal geben wird für wissenschaftliche Daten aus dem Hause Nature Publishing. Und was man mit diesem Datenportal gerne machen würde, ist, dass man dort Datensätze, wissenschaftliche Datensätze offen und unter Open Access zur Verfügung stellt. Das Ganze wird starten im Frühling 2014 und ist wohl offen ab Herbst 2013, also ab Herbst dieses Jahres kann man dort seine Datensätze einreichen. Bezüglich der Bezahlung wird es sowohl so aussehen, dass die innerhalb der dieser Article Processing Charges, die Nature erhebt, das deckt wohl auch dann das Datenportal mit ab. Auch die Datensätze werden wohl gepeer-reviewed. Und zunächst widmet man sich Daten oder anfänglich widmet man sich Datensätzen aus dem Bereich Life Sciences, der Biomedizin, der Umweltwissenschaften und plant dann im Fortlauf des Bestehens in weitere Naturwissenschaften zu expandieren oder sich weiteren Naturwissenschaften zu öffnen. Also das Ganze wird, werden wir mal sehen, wie das umgesetzt wird. Erstaunlich finde ich so ein bisschen, dass man ein eigenes Datenportal machen will und sich vielleicht nicht engagiert in anderen bereits bestehenden, die sich da anbieten oder dass man andere Frameworks sozusagen da nutzt. Vielleicht ist das aber auch die typische Verlagsdenke, dass man eher was Eigenes braucht, als dass man sich in bestehende Dinge so engagiert, dass man sie sinnvoll weiterentwickelt, vielleicht eigene Instanzen davon aufbaut. Naja. Erfreulich ist auf jeden Fall, dass die Datensätze dort dann auch unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung stehen werden. Abzuwarten ist natürlich, was für eine Lizenz da genommen wird. Auch da wird es wieder die Diskussion im Raum stehen, ob es sie geben wird, werden wir sehen, aber sie steht auch da wieder im Raum, ob Creative Commons dann als non-commercial oder commercial oder non-derivative oder ob es erlaubt ist, davon auch Abwandlungen zu publizieren oder zu erstellen. Man darf gespannt sein und wir werden sicherlich im Laufe der Zeit hier auch nochmal darauf zurückkommen. Ja, wo wir gerade beim Thema Open Science sind, da gab es ja, wenn ich mich recht erinnere, am 27. März eine Diskussion zu Open Science. Das Ganze lief als digitaler Salon ins Leben gerufen von D-Radio Wissen. Und es wurde hier in Berlin diskutiert. Die Runde bestand aus vier Menschen plus einem Moderator. Thilo Jahn hat das Ganze moderiert. Man hat eine Runde aus vor allen Dingen aus der Berliner Open Science Szene da zusammengerufen. Mit dabei waren Peter Frensch, der Vizepräsident für Forschung der Humboldt-Universität, Martin Fenner, den man kennt als Mediziner, Autor für die Public Library of Science, also PLOS, und Hörer von Open Science Radio werden ihn auch kennen, denn der Name fiel hier schon mal im Zusammenhang mit ORCID, also der Open Researcher and Contributor ID, die ja ein nicht proprietärer Code ist, der zur eindeutigen Identifizierung von wissenschaftlichen Autoren dienen soll. Dann waren noch dabei Sascha Friesike vom Alexander-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Sascha Friesike forscht da zu Open Science. Und zu guter Letzt und zum Glück war auch noch eine Frau anwesend, was ich sehr begrüße. Die Open Access-Forscherin Maxi Kindling, ebenso vom Alexander-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Forscht da, wie gesagt, zu Open Access. Von mir aus hätte es auch gern noch eine Dame mehr sein dürfen. Ich finde ja eine paritätische Besetzung von solchen Podiumsdiskussionen eigentlich immer besser. Die Diskussion ist sicherlich hörenswert, auch wenn ich fand, dass sie da bei weitem unter den Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Also für meinen Geschmack hätte man da wesentlich mehr praktisch orientiert rangehen können und einfach vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung für das Thema mehr transportieren können. Denn das Thema ist einfach wirklich faszinierend. Das hat man sich meines Erachtens so ein bisschen verschenkt, aber das kann auch einfach mit mir selbst zusammenhängen, dass ich das so wahrnehme. Da ist, wie gesagt, das Reinhören empfohlen. Der Beitrag steht auch noch online, wurde am 31.03. veröffentlicht. Ich verlinke sowohl mal den Artikel dazu, der aber recht kurz ist, und als auch die Audiodatei, die MP3 als Direktlink. Ja, das soll zum Thema Open Science heute auch schon wieder gewesen sein. Als letztes oder als vorletztes eigentlich darf natürlich auch das Science Crowdfunding nicht fehlen. Auch da heute nochmal ein Blick auf die deutsche Science Crowdfunding Plattform sciencedata.de. Da ist einiges passiert. Zum einen gab es ein erfolgreiches Projekt, und zwar das Projekt Parasiten Nano Shuttle vom Ernst Jungscher. Der Ernst ist Masterstudent an der Universität in Dresden, an der Technischen Universität in Dresden, und schreibt wohl seinen Master, plant seinen Master. Und möchte gerne die Möglichkeiten der konfokalen Mikroskopie in Hamburg nutzen und bat deswegen um Unterstützung für die Fahrten von Dresden nach Hamburg, um dieses Mittel, dieses Instrument der konfokalen Mikroskopie für sich nutzen zu können und für die Ergebnisse seiner Masterarbeit nutzen zu können. Das wurde erfolgreich finanziert. Da hatte er gebeten um 600 Euro insgesamt, die dafür die Fahrtkosten wohl auflaufen, und hat 632 Euro erzielen können. Herzlichen Glückwunsch von der Seite. Des Weiteren gibt es auch neue Projekte. Es gibt ein Projekt, das gerade in der Aktivierungsphase ist. Das heißt also, man kann noch nicht dort spenden, sondern es geht vor allen Dingen erstmal darum, zu signalisieren, dass man dieses Projekt unterstützen würde. Und in diesem Projekt geht es um die Erstellung einer Studie, die sozusagen die Lebenssituation junger Menschen in Deutschland beschreiben soll und daraus ableitend politische Forderungen formulieren soll, die dann als Grundlage für die Verbesserung der Lebenssituation dienen sollen. Es geht vor allen Dingen hier auch um darum eine Interessensvertretung für diese Interessen dieser Gruppe von Menschen zu formulieren, die sonst eher unkoordiniert ihre Interessen äußern. Und das Besondere der Studie ist, wie ich das gelesen habe, dass sie von nicht nur sich um die Anliegen junger Menschen dreht, sondern weil sie auch von jungen Menschen selbst erstellt wird. Und da kann man zum derzeitigen Zeitpunkt signalisieren, dass man hier eine Finanzierung ins Auge fasst. Also kann man erstmal Fan werden. Und wenn 25 Fans erreicht sind, dann wird dieses Projekt zur Finanzierung freigegeben. Derzeit stehen wir bei 22. Projekte, die schon angelaufen sind, sprich also schon in der Finanzierungsphase sind, gibt es auch ein paar. Es gibt eine Forscherin, Lydia Möcklinghoff, die in Brasilien derzeit Ameisenbären untersucht um Unterstützung bietet, um in Zukunft Schutzaktionen zu formulieren, ins Leben zu rufen. Dann gibt es ein Projekt hier aus Berlin, das sich nennt Skyglow. Und vom Christopher Küber kommt. Christopher ist an der FU. Und Skyglow dreht sich um die Beleuchtung während der Nacht in Berlin. Genauer gesagt geht es darum, die Beleuchtung in Berlin zu quantifizieren. Das hat vor allen Dingen wiederum einen biologischen Tierschutz Aspekt, denn für viele Tiere ist die Dunkelheit in der Nacht überlebenswichtig, nicht nur weil sie Schutz bietet, aber auch weil viele Tiere während bestimmten Nacht- und Mondzyklen die Fortpflanzung vollführen. Und Berlin eignet sich da nach Aussagen vom Christopher ganz hervorragend zu, weil man hier sowohl sehr helle Bereiche hat, als auch sehr dunkle Bereiche, und im Umland keine weiteren Großstädte sind. Das heißt also, das, was man in den Niederlanden oder an der Ostküste der USA kaum machen kann, weil man hier eigentlich so gut wie gar nicht diesem Skyglow, also der künstlichen Beleuchtung in der Nacht entkommen kann. Das ist in Berlin ganz gut möglich und deswegen wird das hier gemacht. Das Spannende an dem Projekt ist, dass auch Nichtwissenschaftler mit in dieses Projekt einbezogen werden. Man will also Menschen mit Lichtmessgeräten ausstatten, die dann zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten die Himmelshelligkeit messen und auch sowas wie eine Sternenzählung der sichtbaren Sterne durchführen können. Das wird man das Projektteam wird versuchen, das anzuregen, dass das auch von Schülern gemacht wird, um Schüler mit einzubinden. Aber es ist nach wie vor auch der Plan, dort interessierte Nichtwissenschaftler einzubilden, auch abseits von Schülern, da hier die Anzahl der Lichtmessgeräte aber begrenzt ist, wird also das Los entscheiden, wer da dann daran teilnehmen kann. Interessanter Gedanke, schön, dass hier auch Nichtwissenschaftler mit eingebunden werden sollen. Und da sollte man auf jeden Fall mal überlegen, ob man da nicht ein bisschen Unterstützung leistet. Ja, dann gibt es noch zwei weitere Projekte, auf die ich aber gar nicht näher eingehen möchte. Es gibt noch ein Projekt von Claudia Zimmer und weiteren Projektteam-Mitgliedern, was sich nennt Facebook für Fische. Letztendlich geht es darum, dass Fische komplexe soziale Netzwerke bilden und dass den Forschern erlaubt wird, ihre Forschung in diesem Bereich auch direkt in der Natur innerhalb dieser sozialen Netzwerke oder mit diesen sozialen Netzwerken, sprich also mit den Untersuchungsobjekten durchzuführen und da mal ein bisschen zu untersuchen, wie eigentlich oder was eigentlich so ein grundlegendes Verständnis von sozialer Interaktion bedeutet. Das Geld wiederum geht hier vor allen Dingen auch wieder den Reisekosten und Unterbringungskosten zugute, denn das Ganze wird, wenn ich das richtig gesehen habe, in Mexiko stattfinden. Ja, und das letzte Projekt, was noch Erwähnung finden soll, ist eine Website oder vielmehr eine Wissenschaftscommunity, die sich im Aufbau befindet, mit dem Namen Neothesis, die im Rahmen von Wissenswettbewerben bestimmte Fragestellungen beantworten oder bestimmte Fragestellungen in den Raum stellen soll, auf der dann Wissenschaftler als auch Nichtwissenschaftler diese Fragestellungen oder diese Themenkomplexe direkt diskutieren können. Und dieses Projekt läuft schon. Das Projekt ist, glaube ich, kurz vor der Startphase. Also sowohl das Science-Startup-Projekt läuft, da laufen noch 70 Tage, als auch das Projekt an sich läuft schon. Es liegt für April, lag ein Launch für die erste Testphase vor. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das mittlerweile schon losgegangen ist. Es gibt also auch auf jeden Fall schon beteiligte Professoren. Da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Unter neothesis.de kann man sich das Ganze anschauen. Ja, bevor ich hier das Mikrofon wieder ausmache und mich für die 8. Folge bedanke und verabschiede, möchte ich hier noch auf ein letztes Thema eingehen. denn ich bin ja ein bekennender, großer Podcast-Fan, mache ja auch einige Podcasts und höre vor allen Dingen auch sehr viele Podcasts. Ich glaube, mittlerweile findet sich in meinem Podcatcher, also meiner Software, die Podcast-Folgen von denen, die ich abonniert habe, einsammelt. Weit über 120 Podcasts. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren es 124. Seitdem sind aber auch schon ein paar neue dazu gekommen. Das ist also eine ganze Menge, was immer für so ein leichtes Unverständnis sorgt, wenn ich das anspreche, wie ich das denn alles hören kann. Gerade in Zusatz zu Beiträgen aus Blogs und Zeitschriften, die ich auch noch konsumiere. Das läuft bei mir eigentlich zum einen sehr viel nebenbei. Ich habe das merkwürdige Vermögen, dass ich sehr gut nebenbei hören kann, während ich zum Beispiel auch was schreibe oder was lese und trotzdem noch einigermaßen mitschneide, was da eigentlich passiert. Da eignen sich manche Formate besser zu, andere weniger. Vieles von diesem Podcast höre ich aber themensouverän, sprich also ich höre aus den einzelnen Episoden dann vor allen Dingen die Stellen, die mich interessieren oder auch interessieren könnten. Die surfe ich dann also direkt an und höre mir das dann an und höre nicht automatisch den ganzen Podcast. Daher begrüße ich auch Kapitelmarken sehr. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass vor allen Dingen das Thema wissenschaftliche Podcasts wieder ja, langsam an ein Mehr an Beteiligung erfährt. Also es gibt ja eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Podcasts, die sich auch etabliert haben. Also Welt der Physik sei da genannt, Van Hoffs wunderbare Welt der Wissenschaft sei da genannt, aber auch Andrea will's wissen oder Tonspur aus München. Raumzeit ist da sicherlich eines der bekannten Formate. Aber es gesellen sich jetzt auch Stück für Stück ein paar neue dazu. Und da möchte ich gern einfach kurze Empfehlungen loswerden, die mir so in den letzten Wochen in den Podcatcher gelaufen sind. Zum einen sei da genannt die Sternengeschichten von Florian Freistetter, der ja unter Astrodiktikum Simplex auf den Science-Blogs auch bloggt. Mit Sicherheit einer der bekanntesten Wissenschaftsblogger in Deutschland. Und Florian hatte ja mal angefangen, das Ganze als Videoblog auf YouTube zu machen. Ist davon ein bisschen abgekommen, weil sich das auch ja, mit einer bestimmten Herausforderung paart, die es da hinsichtlich Equipment gibt, weil man ja auch eine anständige Qualität abliefern will. Jetzt macht Florian Sternengeschichten, einen Podcast ohne Bild, dafür aber mit umso mehr Ton. Und mittlerweile ist er dabei Folge 21 und beschäftigt sich da sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam, weil sehr genau, sehr detailliert, sehr beschreibend mit den Themen, um die er auch bloggt. Also da geht es halt rund um Astronomie. Insbesondere um, wie der Name schon verrät, um Sterne, aber auch andere Planeten, Asteroiden und was das Sonnensystem und darüber hinaus noch so hergibt. Wer das mag, dem sei es auf jeden Fall empfohlen, dieses Thema. Der Florian hat halt eine sehr elegante Art der Beschreibung. Im Gegensatz zu mir verzichtet er auf allzu große Holperer, Stolperer, Äs oder unnötigen Füllwörtern. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich da ein Skript macht oder ob er das wirklich frei von der Leber weg kann. Unabhängig davon, mein Hut ab. Ich mag es auf jeden Fall sehr und kann es jedem nur ans Herz legen. Ja, zwei weitere Menschen aus dem Umfeld der Wissenschaftsblogs sollen ja auch noch erwähnt werden, beziehungsweise ihre Projekte. Zum einen ist da der Karl Urban, auf Twitter auch bekannt unter Pikal, der ja bei den Silox das Blog Astrogeo schreibt. Karl ist mittlerweile Wissenschaftsjournalist, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Geowissenschaften studiert, hat aber auch ein großes Faible für die Raumfahrerei, hat 2001 das Weltraumportal Raumfahrer.net gegründet und macht mittlerweile einen Podcast. Und der Podcast heißt genauso wie sein Blog auf den Silox, nämlich Astrogeo, und ist ein Podcast über, wie er selbst sagt, Steine, Sterne, Planeten, Monde, Rohstoffe, Energie und mehr. Und da hat er, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante Mischung, vor allen Dingen in der Kombination von Geologie und Raumfahrerei auch, wobei das Themenspektrum wirklich, wirklich weit ist. Also wir haben da angefangen von Geologie auf dem Mars, der Goldsuche hier auf der Erde. Er hat eine Episode zu Meteoriten gemacht. Er hat über menschgemachte Erdbeben gesprochen. Und in der letzten Folge ging es um das Thema Fracking, was ja kein unumstrittenes Thema ist. Und dazu hat er sich die Unterstützung in Form von oder in Persona von Lars Fischer geholt, der ja auch bei den Science-Blog, bei den Silox schreibt, nämlich das Fischblog, und von Hause aus Chemiker ist. Und die beiden diskutieren das Thema Fracking, klären so ein bisschen auf, worum es eigentlich geht, was die Probleme dabei sind, was aber auch der Nutzen dabei ist. Und ich finde gerade in der Zweierkombination ist das sehr angenehm zu hören, sehr informativ, ohne groß populistisch zu werden. Aber auch wenn der Karl das alleine macht oder mit wechselnden Gesprächspartnern, ist das generell eigentlich sehr interessant. Da dürfte ruhig ein bisschen mehr kommen, aber solange was kommt, kann ich da zufrieden sein. Ja, eben jener Lars Fischer, der auch in der aktuellen Astrogeo-Folge zu Fracking zu finden ist, ist jetzt auch unter die audiovisuellen inhaltsschaffenden Menschen gegangen, denn er hat ein kleines Videoprojekt gestartet unter dem Namen Wir werden alle sterben. Gibt es ihn aus dem Spektrum-Bunker in Form eines Videocasts. Und da ist vor kurzem die Nullnummer erschienen und jetzt auch die Folge 1 zur Schneckokalypse. Das Format ist klein im Sinne von recht kurz, wenn ich das richtig überblicke, aber nicht minder interessant. Mal schauen, wie sich das Ganze gestaltet. Ich vermute mal, dass Lars und die Spektrum-Redaktion da noch ein bisschen rumprobieren werden, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen optimieren werden. Da kann man sicherlich auch das Auge drauf behalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Ja, und das letzte Projekt, was ich zumindest aus Deutschland noch hier mit aufnehmen möchte, ist eines, auf das ich erst kürzlich gestoßen bin, nämlich jetzt am Wochenende. Das ist das Projekt oder der Podcast Conscience oder Conscience. Da sind sich die Protagonistinnen auch noch nicht richtig klar. Das ist ein Wissenschaftspodcast aus Konstanz. Wird gemacht von zwei Damen, und zwar von Katrin und Marielle, die beide Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen an der Uni in Konstanz sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, beide mehr oder weniger aus dem Bereich der Biologie kommen. Jetzt weiß ich noch nicht so genau, also nach zwei Folgen, ich glaube zwei Folgen sind jetzt erschienen, nach zwei Folgen bin ich mir noch nicht so sicher, wer jetzt eigentlich wer ist. Also ich kann es noch nicht so richtig aus dem Stegreif auseinanderhalten. Auf jeden Fall kommt eine der Damen aus dem Bereich Biologie und die zweite aus dem Bereich Computational Ecology, also wahrscheinlich eher aus der Ökologie. Ja, drei Folgen sind bisher erschienen, eine Nullnummer beziehungsweise ein Teaser und zwei richtige Folgen in Anführungszeichen. Das Konzept von Katrin und Marielle ist ganz gut, also finde ich zumindest sehr unterhaltsam. Sie präsentieren immer so ein paar Wissenschaftsnachrichten, erzählen dann so aus ihrer eigenen Forschung und haben jetzt ja noch so ein bisschen so eine Labeecke, nennen sich selber, mit aufgemacht. Auch da kann man gespannt sein, wie sich das formattechnisch entwickelt, ob die Laberecke jetzt noch lange Bestand hat oder ob sie noch verändert wird oder ob das nochmal ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Auf jeden Fall finde ich es wirklich schön, dass es mal einen Podcast gibt, der auch so Wissenschaftsnachrichten aufgreift, aktuelle. Besonders natürlich mit auch Bezug auf die Universität Konstanz, wo die beiden arbeiten. Und ja, gern mehr davon. Also sowohl vom Conscience-Podcast als auch von Wissenschaftspodcasts allgemein. Da kann die Welt nicht genug von haben. Ja, das Projekt bzw. der Podcast, mit dem ich heute beschließen möchte, ist mal einer außerhalb der deutschen Grenzen. Und zwar, und zwar aus Österreich, so rum muss es heißen. Es geht um Murstrom. Murstrom ist ein Interview-Podcast von Stefan Kasberger und Marc. Die beiden widmen sich ganz unterschiedlichen Themen, kommen beide auch aus so einem bisher noch aus einem eher wissenschaftlichen Hintergrund, denn beide studieren noch, wenn ich das richtig sehe. Stefan studiert in Graz Umweltsystemwissenschaften mit Schwerpunkt Geografie und Marc studiert Geografie in Graz. Und es kommt entsprechend Wissenschaft immer mal wieder zum Tragen, zumal Stefan einer der Protagonisten hinter dem Open Science Projekt in Österreich ist und meines Erachtens auch einer der Mitbegründer der Open Science Gruppe in Österreich, also Open Science Gruppe im Sinne von Open Science Gruppe der Open Knowledge Foundation in Österreich, die sich vor kurzem gegründet hat und jetzt auch schon ein paar Treffen hinter sich hat. Ich glaube, das dritte war vor kurzem oder Anfang April in Graz. Ja, dementsprechend kommt auch immer mal wieder ein wissenschaftliches Thema beim Murstrom-Podcast durch. So auch in der vorletzten Folge beispielsweise, in dem die beiden über das Thema Open Biolab in Graz geschnackt haben und sich zwei Gäste dazu eingeladen haben, die mal berichten, was eigentlich ein Biolab ist und was man dort so machen kann. Ist auf jeden Fall eine sehr hörenswerte Folge, gerade für jemanden, der sich zum Thema Biologie interessiert und ganz besonders der Genetik interessiert. Da noch einen ganz kleinen Abstecher in eines meiner anderen Podcast-Projekte und zwar zum Explorism-Podcast, den man unter scientists-in-progress.org findet. Da habe ich in der Folge 6, die jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, da muss ich auch mal wieder unbedingt was veröffentlichen, mit Bastian Gresshake gesprochen und zwar zum Thema Ökologie, Evolution und Genetik. Und da kommt das Thema Open Biology auch zur Sprache, denn der Bastian ist nicht nur, forscht nicht nur im Bereich Biologie und Evolution und Genetik, sondern er hat auch eigene Projekte schon lanciert, unter anderem ein Projekt, was sich mit der Genetik des Menschen auseinandersetzt. Sie haben die OpenSNP-Datenbank gelauncht. Ja, wen das interessiert, der kann auf jeden Fall mal in den Explosion-Podcast die 6. Ausgabe reinhören. Da gibt es auch noch ein bisschen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Würde mich genauso freuen, wenn ihr bei den empfohlenen Podcast-Projekten mal reinhört, vielleicht auch mal einen Kommentar, eine Bewertung oder einen Flatter-Click hinterlasst. Da sind die Damen und Herren mit Sicherheit nicht unglücklich drüber. Und dann sage ich für heute auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Bis hierhin bei Fragen, Anmerkungen gerne einfach einen Kommentar hinterlassen oder mir auf Twitter schreiben, entweder unter dem Twitter-Handle @OpenSciRadio oder unter meinem persönlichen Twitter-Handle Matthias Fromm. Ja, lasst mich wissen, was euch so interessiert oder was ich fälschlicherweise hier nicht korrekt wiedergegeben habe. Und ansonsten freue ich mich, euch auch in der nächsten Folge begrüßen zu können. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.